Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io. Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.
Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Melanie Reidel. Die USA wollen Bitcoin zur Staatsreserve machen und dazu gab es dieses Jahr einige Medienberichte. Für viele ist das Vorhaben vielleicht ein bisschen diffus, manche können sich darunter nicht sehr viel vorstellen, vor allem wenn man sich mit Kryptowährungen vielleicht davor noch nicht so viel beschäftigt hat. Aber was kann es bedeuten, als Staat eine Kryptowährung zu horten? Entwickelt sich daraus vielleicht ein geopolitisches Machtspiel, wenn es nicht nur bei den USA bleibt, sondern andere Staaten vielleicht auch darauf aufspringen? Und was bedeutet das für den Kryptomarkt und Anlegerinnen und Anleger? Mein heutiger Gast ist Roman Reher, genannt der Blocktrainer, und er zählt zu den prominentesten Bitcoin-Stimmen im deutschsprachigen Raum und macht selbst sehr viele Videos und Erklärungen zu Bitcoin und Kryptowährungen. Und heute möchte ich mit ihm besprechen, wie es in Sachen Bitcoin und USA vorangehen wird. Hallo Roman.
Hi, schön, dass ich da sein kann.
Freut mich, wir steigen gleich ein. Bevor wir losstarten, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch nur noch aufmerksam machen, dass ihr gerne uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, abonnieren könnt. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge von uns. Roman, im März unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Executive Order zur Einrichtung der Strategic Bitcoin Reserve. Das heißt, er möchte eine Bitcoin-Staatsreserve für die USA haben. Das Ziel ist eben, ein Reserve-Asset zu etablieren, also ähnlich wie Gold. Was bedeutet das denn eigentlich?
Ja, das bedeutet im Endeffekt, dass die größte Volkswirtschaft der Welt jetzt anfängt, auf ein hartes Reserve-Asset zu setzen, während man das eigentlich so in den letzten Jahrzehnten zunehmend weniger in dem Sinne getan hat. Also das liegt natürlich vor allem daran, dass die Amerikaner seit 1971 die Umtauschbarkeit des US-Dollars in Gold abgeschafft haben und so gesehen gar nicht die unbedingte Notwendigkeit einer harten Reserve hatten. Und jetzt gerade in dem Zuge, wo Bitcoin aufkommt, kam dieses Thema immer wieder auf, auch dass Nationalstaaten dadurch profitieren könnten, insbesondere weil sie möglicherweise auch ihre Schuldenhaushalte über sowas wie eine strategische Bitcoin-Reserve langfristig in den Griff kriegen könnten. Es gibt ein Gerücht, das rumgeht, das besagt, dass er wohl, also Donald Trump, von einem seiner Berater auf das Thema angesprochen wurde und dann hat er wohl gefragt, ob möglicherweise früher oder später irgendwann mal Bitcoin auch dem Dollar gefährlich werden könnte. Und die Antwort soll ja gewesen sein und dass die USA genau deswegen auch möglichst früh Bitcoin brauchen, weil es eben keinen Weg drumherum gibt. Das macht natürlich jetzt ein neues geopolitisches Spiel auf und da können wir heute mal drüber sprechen.
Und was bedeutet denn eigentlich die Staatsreserve versus Digital Asset Stockpile? Also das sagt, glaube ich, nicht sehr vielen Leuten etwas, weil sie das vielleicht vorher noch gar nicht gehört haben.
Ja, also im Allgemeinen weiß man ja, es gibt ja nicht nur Bitcoin, sondern unzählige Kryptowerte und die meisten, ich würde sogar fast behaupten, alle anderen Kryptowerte sind eben nicht wirklich dezentral. Die haben zwar dezentrale Eigenschaften, zum Teil, die haben aber meistens sehr exponierte Entwickler, die haben ganz häufig dahinter stehende Unternehmen oder auch Personen, die zum Beispiel große Mengen dieser Werte halten, was an sich erstmal kein Problem darstellt, aber auch diese Netzwerke so aufgebaut sind, dass der, der die meisten Coins hält, auch sozusagen das meiste Stimmrecht hat. Und damit sind diese Werte alle eher wie so Aktien zu verstehen, wie Securities. Und so ordnen die Amerikaner das auch ein. Und deswegen gibt es ja auch eine ganz klare Trennung. Bitcoin ist in den Augen der Amerikaner sowas wie ein Rohstoff, so ein bisschen wie Gold, auch wenn es natürlich jetzt kein Rohstoff ist wie Sand, aus dem man Dinge herstellen kann im klassischen Sinne. Aber von seinen Eigenschaften her, wie es eben produziert wird und wer das kontrolliert oder eben auch nicht, gleicht Bitcoin eben eben Gold, nur eben in digitaler Form. Das gilt für die anderen Kryptowerte soweit nicht und deswegen gibt es hier diese Trennung. Und das kommt vor allem daher, dass man vorhat, im langfristigen Sinne die Bitcoin eigentlich zu halten und theoretisch erstmal auch gar nicht zu verkaufen für die nächsten 20 Jahre. Diese Digital Asset Stockpile allerdings darf wohl abverkauft werden. Und ein weiterer Unterschied ist, dass die Strategic Bitcoin Reserve zur Aufgabe hat, weitere Bitcoin zu akkumulieren, während die Digital Asset Stockpile dafür da ist, die Werte, die der Staat in der Vergangenheit durch zum Beispiel Kriminaldelikte konfisziert hat, auch veräußern zu dürfen.
Das heißt, es werden Bitcoin von Personen eingesammelt, die strafrechtlich verfolgt wurden.
Das wiederum würde eher in die Strategic Bitcoin Reserve gehen, aber es gibt eben auch ganz viele andere Fälle von anderen Kryptowerten und die gehen dann tatsächlich in die Digital Asset Stockpile. Also da wird eben unterschieden zwischen Bitcoin und allen anderen Kryptowerten. Und da kann man das Ganze auch vielleicht noch ein bisschen weiter ausweiten. Also das betrifft dann im Endeffekt auch nicht nur Kryptowährungen im klassischen Sinne. Man könnte sich darunter auch eine Tokenisierung vorstellen. Zum Beispiel ein Gebäude, was früher einfach per Notar verkauft wurde, wird dann in Zukunft per digitalen Anteilen verkauft oder vielleicht eben auch konfisziert und sowas wäre dann verkaufbar. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen.
Also Bitcoin war ja bis jetzt sehr bekannt dafür, dass es ein freies, alternatives Zahlungsmittel auch ist. Kann man sich da jetzt fürchten, dass es nicht mehr dezentral sein wird, sondern eher zentral? Und was bedeutet das denn jetzt für Menschen, die eben auch in Bitcoin investieren?
Also das denke ich nicht, dass das ein Problem darstellt, dass der Staat jetzt Bitcoin kauft. Das ist für uns Bitcoiner eigentlich auch schon so ein bisschen die Erwartung gewesen, vor vielen Jahren bereits, dass früher oder später Nationalstaaten kommen werden, weil eigentlich kein Weg um Bitcoin herumführt. Das Thema Zentralisierung ist bei Bitcoin in dem Sinne auch nicht vorhanden, weil der Staat als solcher, egal wie viele Coins er besitzt, keine Macht über das Netzwerk oder die Regeln des Netzwerks hat. Das ist eben schon mal eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, die Bitcoin auch unterscheidet von den ganzen anderen Kryptowerten oder von den meisten anderen. Und dementsprechend ist es kein Problem, es ist eher eine Art Legitimierung des Netzwerks hin in den Mainstream. Ja, und man kann eben die Eigenschaften, die Bitcoin innehat, nicht an zentraler Stelle beenden oder verändern. Und dementsprechend kann der Staat das auch nicht. Und das zeigt vielmehr, dass Bitcoins Eigenschaften so gut sind, dass sogar Staaten es haben wollen.
Du hast dich ja auch kritisch zu den Medienberichten zu diesem Thema geäußert, dass Zeitungen unter anderem falsch darstellen, was die USA so vorhat. Was macht es denn jetzt, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt, so positiv, dass die USA jetzt 200.000 Bitcoin auch hat?
Genau, also die Falschdarstellung der Medienberichte war insbesondere über diese Verwirrung der Digital Asset Stockpile und der Strategic Bitcoin Reserve. Da hieß es die ganze Zeit, ja, die planen halt jetzt, die Bitcoin zu verkaufen. Ja, die haben einfach diese beiden Reserven komplett durcheinander gewürfelt und das dementsprechend falsch dargestellt. Das war halt Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass natürlich auch daraus die Schlussfolgerung für vielleicht unsere Politik oder die Gesellschaft eine falsche ist. Während die Amerikaner, wenn man das mal so über die gesamte US-amerikanische Politik mal so betrachtet, eigentlich nur für ganz, ganz dedizierte wenige Dinge ein Verkaufsverbot aussprechen. Ja, also ich sag mal, wirklich sehr wichtige Infrastruktur. Alles, was so auf nationaler Staatsebene eine Wichtigkeit hat, also so auf dem Level nationaler Sicherheit passiert, dann ist es schon eher erstaunlich, dass gerade Bitcoin diesen Status indirekt durch diese Executive Order bekommen hat, weil man gesagt hat, wir verkaufen keine weiteren Bitcoin, wir versuchen aber weitere zu akkumulieren. Und das war dann die große Verwirrung. Das Ganze mit steuerneutralen Mitteln. Das Vorhaben der Amerikaner ist, sie wollen so viele Bitcoin kaufen wie nur möglich, sie wollen das aber nicht machen, indem sie den Steuerzahler belasten. Und das ist dann bei vielen auch auf eher negative Gefühle gestoßen, weil die gesagt haben, naja, wir hatten jetzt erst erwartet, dass die Amerikaner so richtig aggressiv anfangen einzukaufen. Das wäre aber, glaube ich, auch gar nicht im Sinne eines freiheitsliebenden Menschen, dass der Staat den Bürgern noch weiter ausquetscht, um sich dann am knappsten Gut überhaupt zu bereichern.
Aber können wir denn damit rechnen, dass es dabei bleibt, dass die USA auch tatsächlich kein Steuergeld für noch mehr Bitcoin verwendet?
Das kann man nie so genau sagen. Das kann natürlich am Ende passieren. Und man könnte auch, ich sag mal, ein bisschen ketzerisch fragen, wie der Staat denn überhaupt an Kapital kommen soll, wenn es nicht aus Steuergeldern kommt. Aber da gibt es halt so ein paar auch Rechenmöglichkeiten. Zum Beispiel könnte man die Goldzertifikate neu bewerten. Die sind nämlich tatsächlich seit 1971 nicht neu bewertet worden. Das heißt, die sind irgendwo um 37 Dollar die Feinunze bewertet. Und heute steht eine Feinunze bei um die 3.000 Dollar. Alleine diese Neubewertung würden den US-amerikanischen Zentralbanken und Banken die Möglichkeit geben, bis zu 700 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen zum Kauf von Bitcoin. Und das wird eben de facto den Steuerzahler in dem Moment dann auch nicht belasten. Ob man in Zukunft da noch weitergeht, das wird man sehen. Insgesamt muss auch, glaube ich, die strategische Bitcoin-Reserve, so wie sie jetzt da ist, früher oder später in ein Gesetz verankert werden, weil ansonsten könnte es auch von einer nachfolgenden Regierung einfach wieder gekippt werden. Und dann hat das Ganze natürlich keinen wirklich langfristigen positiven Effekt für die Amerikaner.
Es ist ja auch wichtig, hier transparent zu bleiben. Kann man sich denn von den USA erwarten, dass sie transparent damit umgehen, wie sie Kryptos horten oder Bitcoin in dem Fall?
Das wird sich zeigen. Ich bin da skeptisch, einfach schon aus dem Grunde, weil es sich ja auch zeigt, wie mit Goldreserven in der Vergangenheit umgegangen wurde. Das Fort Knox ist ja so ein großes Mysterium, wo viele sagen, ja, das Gold liegt da gar nicht mehr. Möglicherweise haben die USA auch gar keine Goldreserven mehr. Andere sagen, doch haben sie, aber fordern deswegen jetzt auch ein, dass es da mal eine Begehung gibt und eine Überprüfung. Und trotzdem, selbst wenn es diese gäbe, muss man ja auch den überprüfenden Parteien wieder vertrauen. Und alleine, dass das jetzt seit Dekaden nicht passiert ist, ist schon ein Zeichen, dass die Amerikaner vielleicht nicht so transparent damit umgehen würden. Auf der anderen Seite ermöglicht Bitcoin auch eine Überprüfung, die Gold so nie innehaben konnte. Also ich kann von einem Keller voller Goldbarren ein Foto machen. Ich kann das vielleicht auch mit AI erstellen und den Leuten erzählen, ja, schaut her, hier liegt das ganze Gold. Bei Bitcoin gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Und zwar kann ich einfach die Bitcoin-Adresse preisgeben und kann allen damit beweisen, hey, hier liegen die Bitcoin, wir haben sie nicht bewegt, wir haben sie nicht verkauft. Die sind nach wie vor in unserem Besitz. Das macht Bitcoin so besonders. Und tatsächlich passiert das zum Beispiel auch bei den Bitcoin-ETFs, die es in den USA gibt. Da gibt es Analyseseiten, die dann genau zeigen, hey, hier liegen die ganzen Coins, die BlackRock besitzt. Und das kann man dann abgleichen mit den ETF-Anteilen, die BlackRock da am Markt verkauft.
Wie stehst du zu den Gefahren durch staatliche Kontrolle? Also es könnte ja doch zu geopolitischen Problemen kommen, wenn jetzt China, Indien, Europa, wer auch immer draufkommt, okay, wenn die USA das macht, dann müssen wir vielleicht auch eine Bitcoin-Reserve anlegen.
Das war ja auch so ein bisschen das, was Donald Trump schon im Wahlkampf angedeutet hat, dass er davon ausgeht, dass China da schon große Schritte in diese Richtung macht, deswegen er auch unbedingt die Nummer eins sein möchte, was eine aggressive Reserve, vorsichtig ausgedrückt, betrifft. Früher oder später denke ich, dass gerade Bitcoin die Nationalwährungen und Nationalstaaten disziplinieren kann. Dadurch, dass es ein absolut begrenztes Gut ist und so gesehen theoretisch, also ich sage mal theoretisch, unendlich lange im Wert steigen kann. Also wir haben technologischen Fortschritt, wir können alles effizienter produzieren, wir drucken immer mehr Geld, wir finden mehr Gold, aber Bitcoin bleibt begrenzt. Also unter dieser Annahme würde Bitcoin unendlich lange steigen, unter der Berücksichtigung der hohen Volatilität, zweifelsohne. Aber das kann dann eben auch langfristig bedeuten, dass wenn man sich sehr stark in einer Landeswährung verschuldet, diese natürlich auch in inflationäre Bereiche bringen kann, damit auch der Währung schaden kann und auch das Vertrauen zerstören kann und dieses neu erzeugte Geld, diese Kredite halt in das Asset Bitcoin stecken könnte, das einfach dann unter dieser Annahme immer weiter nach oben geht. Und das kann natürlich den Nationalwährungen irgendwann extrem gefährlich werden, weswegen zum einen selbstverständlich früher oder später auch staatliche Regulierungen kommen könnten, die auch den Handel weitestgehend vielleicht einschränken, zumindest zeitweilig. Aber auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass der Staat schauen muss, effizient mit seinem Geld umzugehen und mit dem Dollar und vielleicht Staatsausgaben reduziert. Und das ist das, was ich gerade dann meinte, dass Bitcoin auch so disziplinierende Wirkung auf Nationalstaaten haben kann. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite, dass die Amerikaner gerade durch die Wahl von Donald Trump eher in Richtung Freiheit gehen, während die Biden-Administration hier noch sehr scharfe Regulierungen eingefordert hat und auch klar gemacht hat, wenn Kryptowerte von Person zu Person gehandelt werden, dann muss da Nachweis in Form von einem KYC, einem sogenannten Know Your Customer passieren, also Personalausweis und allen Dingen, die man möglicherweise dann nachweisen muss, wenn man seinem besten Freund oder irgendwem Bitcoin schickt. Und diese Dinge sind tatsächlich im Wahlprogramm der Republikaner gewesen und so auch jetzt verankert worden, dass diese Nachweise von Person zu Person nicht erfordert werden. Das macht natürlich ein riesengroßes Feld auf, was Bitcoin de facto zu einer Art Bargeldersatz macht oder das zulassen würde. Und während wir hier natürlich in Europa durch die MiCA-Regulierung immer heftigere Regulierungen in diesem Bereich bekommen, lockern die Amerikaner gerade. Und das könnte ein positives Zeichen sein. Das könnte natürlich auch eine Politik sein, die früher oder später hier nach Europa überschwappt.
Naja, dadurch wird Bitcoin ja doch ziemlich politisch. Du hast es auch gerade angesprochen, dass es ein begrenztes Gut ist. Also wenn Staaten jetzt sehr viel davon horten, was bedeutet das dann für die Anlegerinnen und Anleger oder Krypto-Interessierte? Wird es dann nicht alles viel zu teuer? Verliert der Bitcoin nicht ein bisschen diesen Status von Freiheit auch?
Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ein Asset, das immer weiter im Wert steigt, gibt ja auch dauerhaft immer mehr Kaufkraft. Ein Staat ist erstmal an sich kein produzierendes Organ. Es übernimmt diverse Aufgaben der Gesellschaft und normalerweise, wenn ein Staat das nicht gut macht, sollte die Gesellschaft aufhören, dem Staat Kaufkraft für diese Prozesse zu geben. Das geht aber gar nicht, weil wir halt alle zentrale Währungen verwenden, die, wenn wir sie nicht verwenden, uns unter Strafe stellen. Und Bitcoin ist eine Alternative, die trotzdem weiterhin funktioniert, deren Kaufkraft unter dieser Annahme, dass Nationalstaaten es kaufen, natürlich rasant ansteigen kann. Da Bitcoin zwar begrenzt ist auf 21 Millionen Stück oder knapp 21 Millionen und das auch niemals sich ändern lassen wird, denken natürlich viele, sie müssten jetzt $100.000 auf den Tisch legen, um ein Bitcoin zu kaufen. Dem ist aber zum Glück nicht so. Jede einzelne Einheit lässt sich auf 100 Millionen Untereinheiten aufteilen, theoretisch sogar noch weiter. Das kann man sich dann vorstellen wie ein Euro, der sich auf 100 Euro Cent aufteilen lässt. Und so kann man dann auch für 20 Euro Bitcoin kaufen, das ist gar kein Problem, und kann dann trotzdem dadurch profitieren, dass Bitcoin vielleicht durch die Nachfrage der Nationalstaaten immer weiter steigt.
Es ist ja doch sehr volatil, also Bitcoin stürzt manchmal ab, dann geht es wieder bergauf. Wir haben das ja gesehen, 2023, die große Krypto-Flaute, und seit Trump da sich sehr positiv zu dem Thema geäußert hat, ging es ja wieder bergauf. Also ist da nicht damit zu rechnen, dass es wieder sehr volatil wird? Was bedeutet das dann für jene, die selber Bitcoin horten, so wie der Staat?
Genau, also Bitcoin ist stark volatil, so wie unser Leben eben auch. Und Bitcoin macht vor allem die volatilen Phasen unserer Gesellschaft sehr sichtbar. Im anfänglichen Corona-Crash hat Bitcoin stark gelitten. Danach hat Bitcoin besser performt als jeder andere Rohstoff und jede andere Krisenabsicherung. Das zeigt, dass Bitcoin zwar mitreagiert auf große Ereignisse, langfristig dadurch aber sehr gut profitiert. Und insgesamt ist es eben so, wenn man sich die Entwicklung auf die letzten 16 Jahre, die es Bitcoin jetzt gibt, anschaut, dann stellt man fest, dass es bisher so war, dass nach circa 4 Jahren plus minus ein paar Wochen, dein Investment wieder im Plus war, selbst wenn du beim absoluten Allzeithoch gekauft hast. Eine weitere Möglichkeit, die man natürlich hat, ist sowas wie ein Bitcoin-Sparplan. Wenn man dann einfach mit einem Sparplan anfängt und nicht mit einem Einmal-Investment, dann hätte man sogar noch den positiven Effekt, dass man in den fallenden Kurs reinkauft und dann natürlich, sobald der Kurs sich erholt, sich auch noch schneller das Investment wieder rechnet. Und dann war es sogar weit unter 4 Jahre so. Und für viele, die jetzt seit vielleicht 7, 8 Jahren dabei sind, sind die Schwankungen, die man jetzt hat, teilweise von 30-40% oder mehr, vollkommen egal, weil sie trotzdem ihr Geld vervielfacht haben über diesen Zeitraum. Das ist kein Garant, dass es in Zukunft so weitergehen muss. Nie ist die vergangene Entwicklung ein Garant dafür. Aber es könnte ein Indiz dafür sein. Und gerade diese 4 Jahre sind interessant, weil die begründen auch bei Bitcoin diese absolute Knappheit. Das ist das sogenannte Halving. Das ist ein technischer Effekt, bei dem am Ende alle 4 Jahre die neue Menge an Bitcoin, die ausgezahlt werden darf, eben halbiert wird. Was auch dazu führt, dass wir natürlich in der Anfangszeit sehr große Mengen an Bitcoin gesehen haben, was mit der Zeit dann schlagartig weniger wurde. So sind auch schon 19,8 Millionen der maximal 21 Millionen Bitcoin im Umlauf. Und die letzten 1,2 Millionen Bitcoin, die schüttet das Netzwerk sozusagen jetzt über die nächsten 120 Jahre knapp aus. Also ein sehr langfristiger Prozess. Das heißt, die Volatilität kann natürlich bleiben. Es kann auch sein, dass durch den Mainstream und die Erwartungen dieses Halvings diese Volatilität rückläufig ist. Insgesamt sollte die aber einem keine Angst machen.
Mal abgesehen von dem Geldaspekt, apropos Mining, es ist ziemlich umweltschädlich, weil da sehr, sehr, sehr viel Strom dafür gebraucht wird, Bitcoin zu minen. Wie siehst du da die Zukunft? Ist das nachhaltig, Bitcoin zu produzieren?
Den reinen Stromverbrauch per se halte ich nicht für umweltschädlich. Es ist vielmehr so, dass sich zeigt, dass Gesellschaften, die viel Energie nutzen, auch wohlhabendere Gesellschaften sind. Und das zieht sich so durch die Menschheitsgeschichte. Der Wunsch, weniger Energie als Gesellschaft zu nutzen, ist gleichzusetzen mit einem Rückschritt der Zivilisation. Und da sollte man sich fragen, ob das wünschenswert ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die Bitcoin-Nutzung, also die Rechenleistung, die verwendet wird, um das Netzwerk voranzutreiben, Strom aus über 50% erneuerbaren Energien verwendet. Also Solaranlagen, Windkraft und so weiter, Wasserkraft. Das funktioniert deswegen bei Bitcoin so gut, weil diese Stromerzeugung sehr volatil ist, eben je nach Jahreszeit, je nach Wetterlage und der Bedarf der Menschen eben nicht im Einklang steht mit zum Beispiel Sonne oder Wind in manchen Phasen. Das heißt, es gibt Phasen, da ist dieser Strom einfach extrem überproduziert und zum Beispiel bei uns in Deutschland haben wir jedes Jahr knapp 1 Milliarde Euro, die wir ausgeben dafür, dass jemand uns den Strom abnimmt, den wir überproduzieren in den Spitzen. Und genau diese Spitzen kann man zum Beispiel wunderbar verwenden, um Bitcoin-Mining zu betreiben und in dem Moment den Strom abzunehmen, um eben neue Coins zu erzeugen. Damit hat man einen Kostenerzeuger und einen Stromabnehmer, der hochvolatil funktioniert und der so gesehen auch erneuerbare Energien effizienter macht. Und das ganz ohne politische Intervention hat es so die Branche geschafft, zu einer der saubersten Branchen weltweit zu werden.
Ja, dafür müsste man auf jeden Fall grünen Strom weiter fördern. Ich möchte zuletzt noch einen Vergleich ziehen, und zwar zu El Salvador. El Salvador sollte zu einer Bitcoin-Supermacht werden sozusagen oder zu einem Vorzeigebeispiel, wie Bitcoin in den Staat einziehen kann. Es hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Die Leute zahlen trotzdem nicht so viel mit Bitcoin. Man kann auch oft nicht mit Bitcoin bezahlen in El Salvador. Was kann man denn da für einen Vergleich ziehen zu den USA? Können wir da Ähnliches erwarten?
Ich denke erstmal schon. Wir haben hier gerade in der westlichen Welt funktionierende Zahlungswege. Da ist nicht unbedingt der Bedarf, eine alternative Infrastruktur zu haben. Die wird eigentlich erst dann notwendig, wenn unsere Zahlungswege die Bürger anfangen zu zensieren oder andere Dinge passieren. Da das jetzt gerade kein akutes Problem ist, sieht auch keiner Bitcoin als Lösung für dieses Problem. Das ist selbstverständlich. Das nächste ist, dass wir eher das Problem der Inflation haben. Wir versuchen natürlich irgendwie unser Vermögen abzusichern. Gegen diese inflationären Effekte und alle anderen Methoden, die wir gefunden haben, sind eben sehr risikohaft oder könnten durch politische Interventionen verändert werden. Ein Beispiel ist, man besitzt vielleicht eine Immobilie, dann erhöht sich die Grundsteuer, dann ist man gezwungen, eine neue Heizanlage einzubauen, all diese Dinge. Und das macht natürlich so ein Investment sehr unvorhersehbar und auch sehr kostenintensiv teilweise. Eher für diese Problematik ist Bitcoin hier bei uns eine Antwort. Es gibt natürlich auch Länder, zum Beispiel in Afrika, da gibt es Länder, da wird Bitcoin tatsächlich als Geldersatz verwendet, weil die Menschen dort einfach keinen Zugang zum Bankwesen haben oder auch keinen Zugang zum Bankwesen wollen, weil sie diesen nicht vertrauen. Und da ergibt sich dann eine ganz kleine eigene Ökonomie, wo wirklich der Alltag mit Bitcoin dann bestritten wird. In El Salvador ist ein besonderer Fall, denn hier hat der Präsident Bitcoin zu einem Legal Tender gemacht, also zu einer offiziellen Staatswährung. Wenn ich meine persönliche Einschätzung zu dem Thema gebe, würde, dann wäre das, dass er damals das mehr oder weniger als Marketing benutzt hat, was gut funktioniert hat, gerade für den Tourismus. Aber in Wirklichkeit die Finanzierungen, die er angeblich dank seiner schlauen Bitcoin-Strategie ermöglicht hat, aus China gekommen sind, weil damals auch noch die Erwartung war, dass vielleicht das Vertrauen in den Dollar stärker und schneller fällt. Seitdem Donald Trump an der Macht ist und klar ist, dass Trump aggressiv an dem Leumund des Dollars arbeitet, ist auf einmal auch Nayib Bukele wieder umgedreht und hat sich dem IMF, dem International Monetary Fund, also dem Internationalen Währungsfonds, angenähert, der Bank dafür, und hat sich einen erheblichen Kredit in US-Dollar genommen und hat im Zuge dessen akzeptiert, dass Bitcoin als Legal Tender, also als staatliche Währung, wieder abgeschafft wird. Und meine Vermutung ist einfach, er ist zurückgerudert, hat den Chinesen den Rücken gekehrt, den Amerikanern wieder zugewunken und hat sich dann von diesen auch einfach, was sein Bitcoin-Vorhaben angeht, ein bisschen reinreden lassen. Auf der anderen Seite zeigt er, dass er weiterhin Bitcoin kauft als Staat. Das ist auch fraglich, weil einer der Vorstände des IMF selber gesagt hat, dass das nicht mehr passieren würde. Da ist die Frage, wer hier recht hat. Und zu der Gesellschaft in El Salvador. Ich denke, dass Bitcoin eine Grassroots-Bewegung ist, von unten nach oben, also bottom-up. Und dass das gar nicht gut ist, wenn es von einem Präsidenten als Geld vorgegeben wird. Das muss sich ganz natürlich aus der Nachfrage und Angebot ergeben. Und es gibt in El Salvador nach wie vor den sogenannten Bitcoin Beach, der auch schon lange vor der staatlichen Bitcoin-Thematik da war und der bis heute da ist und wo auch sich eine kleine lokale Bitcoin-Ökonomie gebildet hat, wo man auch als Tourist sehr gut hin kann und auch seinen Alltag in Bitcoin bestreiten kann. Also da kann man dann sein Essen in Bitcoin bezahlen, die Möglichkeiten dort zu übernachten und so weiter. Das ist nach wie vor da und das ist, glaube ich, auch der einzig richtige Weg, wenn sich Bitcoin als Geld durchsetzen sollte. Dann nicht, weil der Staat es vorgibt, sondern weil die Menschen sich freiwillig dafür entscheiden.
Ja, das lässt sich abwarten, wie Trump seine Pläne mit Bitcoin entwickelt und ob es beim Rohstoff sozusagen bleibt oder ob sie sich vielleicht zu einer Währung in der Gesellschaft etabliert. Vielen Dank, Roman, für das Gespräch. Danke, dass du dich zugeschaltet hast heute.
Gerne.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank euch auch fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat heute, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerne hört. Und schickt uns gerne Feedback und Fragen an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Florentina Ebner. Ich bin Melanie Reidel. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Manche lassen ihr Geld liegen. Andere lassen es investieren. Mit Fruits. Fruits ist der persönliche Investmentservice für alle, die ihr Geld intelligent anlegen möchten. Breit diversifiziert und ohne laufenden Aufwand. Fruits managt deine Investments aktiv, damit du dich den Dingen widmen kannst, die dich wirklich interessieren. Starte jetzt mit Fruits. Persönlich in Wien oder online auf fruits.io.
Anlagen bergen Risiken. Ad von Asset Management by Fruits.